Hallo und willkommen zu TZ, dem Talkradio mit Johannes Heimann.
Hallo, mir gegenüber sitzt Herr Dr. Gude.
Ja, hallo.
Ja, Herr Doktor. Sie haben heute wieder beeindruckende Vielfalt an Themen mitgebracht.
An Tee
und Min. Ich bin ja eigentlich nur.
Eine beeindruckende Vielfalt an Tee und Min, quasi.
Ja, Tee und Min.
Genau. Das ist ja hier der Podcast mit dem Tee und dem Min.
Ich glaube, das ist... Nee, das ist nicht lustig.
Hier ist einiges nicht lustig. Ja. Dafür sind wir ja bekannt.
Immerhin eins können wir. Unprofessionell nicht lustig sein.
Ja, das muss uns auch mal erst einer nachmachen.
Ne? Ja, wir brauchen hier doch noch eine UKW-Antenne. Ach nee, Entschuldigung, DAB-Plus-Antenne.
Whatever. Genau. Damit uns die ganzen zwei DAB Plus Empfangsgerätbesitzer
auch DAB Plus kann man ja jetzt angeblich auch in Häusern empfangen.
Nein, in Häusern.
Doch, in Häusern.
Gott, das ist doch unrealistisch. Wer hat ein Radiogerät in seinem Haus?
Ja, bis bei DAB ist nämlich, das liegt am Codec. Die benutzen ja jetzt ARC.
Ja, Gott sei Dank. Sollten übrigens mehr Leute machen. Also ich guck da mal so an at Tim Pritlove zum Beispiel. Und alle anderen Podcaster, die es nicht benutzen.
Ja, Tim Pritlove, unser treuester Hörer. Hier, Tim. Wahrscheinlich, komm, hat ja auch nichts zu tun. Gelaber jetzt.
Wir haben dir doch jetzt gezeigt, wie es geht. Also du kannst, mach doch mal, ich ruf mich mal an, Tim. Ich zeig dir dann, wie das mit dem AAC geht.
Ja, klar. Ich glaube, wir fangen nochmal neu an.
Nö, wir gehen jetzt hier eisenhart, gehen wir das jetzt
durch. Das ist ja auch alles live und so. Es wird ja schon gesendet. Wir sind ja schon on air. Nein. Wir sind ja immer noch nicht live.
I'm looking at you, Xenim Streams.
Nein, und DAB Plus. Ich wette, es hat niemand unserer Hörer bisher mitbekommen.
Haben wir es nicht erzählt?
Haben wir es erzählt? Wir
haben doch letztes Mal von DAB Plus geredet, oder?
Egal, ich betone es nochmal. DAB Plus wurde eingeführt, ein neuer Rundfunkstandard.
Ja, doch, wir haben drüber geredet.
Und ich fand nur so lustig, ich habe gelesen, man konnte DAB gar nicht in Häusern empfangen, weil die aufgrund des verwendeten Codecs muss die Datenrate höher sein.
Ach so, DAB
konnte man nicht wo empfangen. Dementsprechend brauchtest du für DAB mehr Sendeleistung als für DAB Plus. Das heißt, in Häusern war die Sendeleistung dann teilweise so gering, dass du eine Hausantenne brauchtest, um überhaupt DAB-Programme empfangen zu können.
Ach, schick. Das heißt, DAB konnte man nicht empfangen und DAB Plus kann man jetzt empfangen.
Vermutlich.
Achso, das hat noch keiner ausprobiert, oder was?
Keine Ahnung, ich kenne niemanden, der das benutzt.
Ja, das so.
Warum soll ich mir ein teures Radiogerät kaufen?
Wenn ein teures Apple-Produkt das schon übers Internet kann, ne?
Oh, übers Internet können, habe ich auch was Lustiges gelesen.
Ja, was denn?
Wenn du eine Fritzbox hast, kannst du ja dein Smartphone ins Telefonnetz einbinden.
Sprich weiter.
Also es gibt, habe ich bei Heise gelesen, eine Fritzbox, mit der kannst du quasi dein Smartphone per WLAN oder generell halt einfach über Verbindung mit deinem Smartphone kannst du das so quasi wie so eine Art DCT-Telefon benutzen. Bloß halt theoretisch schon überall.
Aber dann auch nur, wenn du quasi deine Fritzbox wirklich als Phone-Station benutzt.
Ja, bei Voice-over-IP zum Beispiel.
Ja, weil.
Und somit kannst du dein Smartphone als Festnetztelefon benutzen. Und von manchen Anbietern wird es geblockt, weil die nicht wollen, dass du von außerhalb deine Fritzbox anrufst, also per Internet auf deine Fritzbox zugreifst, um dann von dort aus per Festnetz zu telefonieren. Was schon ziemlich dreist ist, von manchen Voice-over-IP-Anbietern wird das geblockt und das Lustige ist, Heise hat jetzt empfohlen, ja, bauen Sie doch einen VPN-Tunnel von Ihrem Smartphone nach Hause auf. Dann geht das gerade mal an allen Blockaden vorbei und Sie können Ihr Smartphone als Festnetztelefon von überall benutzen.
Ja, wieso auch nicht? Das ist eine coole Sache.
Ja, fand ich recht amüsant. Ich will eine Fritzbox. Nein, ich will keine Fritzbox. Wozu brauche ich eine Fritzbox? Ja, ich habe ja nicht mal ein Smartphone.
Fritzbox haben wir zwar zu Hause, aber das bringt mir auch nichts, weil die nicht als Deckstation funktioniert. Also würde vielleicht schon gehen, aber ich habe da eine stinknormale Deckstation rumstehen. Also,
na was?
Die ECT.
Deckt.
Ja, ich sag da nicht die ECT, ich sag mal deckt.
Ah. Ich habe auch ein DECT-Telefon.
Wer hat das nicht?
Schon lustig, wenn das Telefon klingelt, du weißt nicht, aus welcher Wohnung es hier kommt. Weil alle den gleichen Klingelton haben.
Das ist selbst bei uns auf dem Land, wo so die wo so nicht so alle dicht auf dicht wohnen, ist das so, wenn du das Fenster auf ist, hörst du auch mal das Telefon klingeln im ersten Moment so, scheiße, mein Telefon klingelt. Moment, das ist aber ziemlich weit weg.
Ja, so geht's mir immer. So erst das Telefon klingelt, ist die Tür vom Zimmer zu, wo das liegt, oder kommt das aus der Wohnung unten drunter?
Das ist jetzt nicht einfach.
Ich könnte ja mal hingehen. Nee, wird sich schon wieder anrufen.
Ja, wir haben noch gar nicht erwähnt, was für einen hochqualitativ edlen Tee wir heute trinken.
Ja, Jan David hat eindeutig zu viel Geld.
Das kommt nur aufgrund der unendlichen Flatter-Einnahmen. Ja.
Die ja alle für sich selbst einstreicht. Ich habe keinen Zugriff auf den Account, wollte ich nur mal anmerken.
Warum sollst du auch auf meinen Flatter-Account Zugriff haben?
Also das sind persönliche Spenden an Herrn Gude.
Naja, sagen wir mal so, wenn die Zahl der Klicks erhöht werden würde.
Wir hatten
würde,
einen Klick, der ging allein dir zugute, ja? Na gut, dafür hast du mich mal geflattert.
Ja,
das gleicht das wieder aus.
Ich glaube, mein Flatter-Klick war sogar teurer als der.
Sei ruhig.
Das waren, glaube ich, 15 Cent oder so, ich weiß es nicht mehr.
Keine Ahnung.
Ich hatte mal behauptet, es wären 50, aber das war was anderes.
Ich habe vollkommen den Überblick verloren über Flatter.
Naja, auf jeden Fall habe ich mir von meinem mittlerweile Lieblingsteeshop Tee geschwendet, ne?
Falls es rauscht, ich habe mal das Fenster aufgemacht, hier drin sind gefühlte 40 Grad. Okay, schon ein bisschen laut.
Das ist jetzt egal. Das ist Atmosphäre. Ich habe gehört, das mag man beim Podcasten. So Atmosphäre.
Sollen wir einen kleinen Wasserbrunnen installieren?
Moment, wir machen mal kurz.
Und so ein bisschen plätschert im Hintergrund.
Wir machen mal kurz 5 Minuten Pause und holen den Brunnen rein.
Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich mir Assam Nummer 160 gekauft. Marangi heißt der. Ein Special Finest Tippy Golden Flurry und Speco erster Güteklasse, sprich das Beste vom Besten. Ja, sieht auch schick aus. Also,
ne? Ja, ich vermisse beim Schmecken immer so den Schlag nach, weißt du, so diesen, es geht alles viel zu sanft ab.
Ja, stimmt, ich habe den auch kräftiger.
Es fehlt so dieser Nachgeschmack irgendwie so, wo man so, noch ein Schluck.
Ja, ich habe den auch ehrlich gesagt kräftiger erwartet. Ich trinke den ja jetzt gerade auch erst zum ersten Mal. Und der ist schon relativ sanft dafür, dass es ein Second Flush Assam ist. Also, ich habe da mehr Bums erwartet, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, das sowieso.
Aber er ist wirklich sehr
dezent. Aber sehr, sehr schön Assam-mäßig. Also sehr schön malzig. Ganz kleines bisschen leicht fruchtig, finde ich. So. Mhm. So eine ganz leichte Tendenz dahin. Aber diese Malznote hat er sehr schön und was ist das noch? Das Bittere fehlt.
Ja.
Ja.
Ich bin mal auf die Koffeinwirkung gespannt, weil der besteht ja quasi nur aus Golden Tips. Also schon ziemlich.
Ist wahrscheinlich schon so viel Koffein drin, dass du dann irgendwann.
Wenn ich irgendwann sabbernd und zuckend auf der Seite liege, dann
hast du viel. Nein, so wie Fry.
Ach so. Wir reden jetzt quasi in Lichtgeschwindigkeit. Oh, es regnet ein wenig. Naja. Wir machen
Entschuldigung, ich habe nur gerade drüber nachgedacht, ob ein Fenster zu sind.
Wir machen eine Regensprechpause.
Eine Regensprechpause, ja, es fängt hier gerade an zu schütten.
Alles
Atmosphäre.
Teekschwendner schreibt, strahlendes, brillantes Blatt, vollmundige Tasse mit feinster Malznote und einem Schimmer von Altgold. Ich bin mir nur nicht so sicher, was ich mit Altgold meine. Schmeckt das jetzt nach Altgold oder soll die Tasse so aussehen? Ja, wobei, wenn man es Licht hält, es hat schon so ein bisschen goldenen Schimmer. Schon interessant. Oder Herr Dr. Heimann.
Ja, das ist Altgold.
Was, der Geschmack?
Nein, die Farbe. Mhm. Ist so. Wenn ich jetzt hier so reingucke, das ist so etwas dunkleres Gold, also nicht so dieses ganz strahlende.
Mhm.
Gold gibt es ja in verschiedenen Farbtönen, je nachdem, wie rein es ist. Du könntest jetzt auch mal spontan da recherchieren, statt ja eine Sprechpause einzulegen.
Ich habe gerade nur mal Altgold gegoogelt.
Und was kommt dabei raus?
Altes Gold.
Hat das nichts mit der Reinheit zu tun?
Ich habe keine Ahnung. Aber das führt jetzt doch eigentlich zu weit vom Thema weg. Das ist schon sehr atmosphärisch, dieses Plätschern.
Altgold ist ein Farbton.
Ah, okay. Naja. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Tee. Und ja.
Ja, ja. Ziemlich. Expense. Gibt es kein deutsches Wort für.
So, teuer. Teuer heißt das. Da darfst du mir auch gleich noch ein zweites Täschchen von einschenken.
Ein Täschchen.
Ein Täschchen von einschenken, ja. Ja. Subjot.
Tolle Überleitung, also wirklich sowas von fließen.
Ja.
Dieses Gestöhne gefiel mir am besten. Subjot. Der Name ist scheiße.
Also, wir halten fest.
Das wird nicht erfolgreich, der Name ist scheiße.
Wir halten fest, es gibt gerade eine Flut von neuen Social Networks, die Twitter sehr ähneln und alle ihre Namen sind beschissen. Also, Hello war jetzt nicht der Renner, sowohl technisch als auch vom Namen her nicht. Und
was war nochmal Hello?
Hello war quasi der 1:1 Twitter-Klon, der genau das gleiche gemacht hat. Nur vielleicht ein bisschen übersichtlicher, aber das war es dann auch. Also, das hatte quasi nur...
Es hatte einfach nur weniger Funktionen.
Ja, also es hatte halt einfach...
Hatte ich zumindest so das Gefühl.
Es hat einfach versucht, Twitter abzubilden und das auch noch irgendwie... Also ja, gab kein Key-Feature, was das irgendwie besser gemacht hätte als Twitter, sonst einfach nur, ja, wir bieten den gleichen Service. Ja, schön, Applaus. Also, ne? Und Subjot ist jetzt zumindest mal der Versuch, das Ganze ein bisschen weiterzuführen, dieses Twitter-Prinzip. Der Unterschied liegt in erster Linie darin, dass man folgt zwar auch Leuten, aber man folgt eben nicht der Timeline einer bestimmten Person komplett, sondern man kann, wenn man jetzt einen Tweet absetzt, beziehungsweise bei Subjot heißt es einen Jot, kann man, wenn man gerade über ein bestimmtes Thema schreibt, dann kann man diesem Jot einen Tag hinzufügen, also ein Subject quasi. So meinetwegen, man spricht jetzt über Minecraft. So, ganz zufällig.
Minecraft, nicht Mind.
Ja, ich sag immer, es klingt immer wie Minecraft, ich weiß. Also ich weiß, dass es Minecraft heißt. Auf jeden Fall,
ja,
angenommen, man spricht darüber und dann vergibt mir eben den Tag Minecraft. Und ja, dann erscheint so, diesem Subject kann man dann followen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn der Johannes jetzt über Minecraft schreibt auf Subjot, könnte ich seinem Tag Minecraft folgen. Und dann, das ist dann halt besonders interessant, wenn jetzt zum Beispiel Leute auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, so was weiß ich, war jetzt gerade Gamescom oder weiß der Geier was. Und du willst jetzt halt, du weißt, der Typ schreibt jetzt die nächsten 5 Tage oder so, schreibt er nur über den Kram auf der Messe, auf der er gerade ist, aber du willst eigentlich nicht seinen ganzen persönlichen Krimskrams und sein Mittagessen, was er so alles da vertwittert, das willst du eigentlich nicht mitkriegen.
Nö.
Und dann kannst du es einfach diesem Subject folgen und dann kriegst du nur das mit. Und das ist halt so eine Weiterführung dieses Filtersystems und Follower-Systems, was mir ehrlich gesagt sehr zusagt. Also das ist macht es einzigartig bisher.
Ja, so ein bisschen hat für mich spontan erstmal darauf gewirkt, wie so ein bisschen der Versuch, Google Plus und Twitter miteinander zu vereinen.
Ja, wobei bei Google Plus ist ja der entscheidende Unterschied dazu, ist ja, eigentlich ist es genau das, was der MS Pro schon gesagt hat, was Google Plus falsch macht, dass man selber bestimmt, welche Leute in welchen Kreis gehören und dass man dann seine Sachen in bestimmte Kreise reinwirft. Und da bestimmt quasi derjenige, der Inhalte produziert, bestimmt quasi, wer die lesen darf. Und bei Subjot ist es ja so, du schreibst deine Inhalte quasi für alle und jeder, der will, kann einem bestimmten Thema folgen. Und könnte theoretisch jeder alles von dir lesen. Das ist das, was der Michael Seemann hatte da auch einen Blogpost geschrieben zu, wie er Google Plus geschrieben hätte.
Ja, es sind genau die Filter, von denen er mal spricht, gell? So,
ja, er hätte
Filter
gerne,
nach einem gewissen Thema.
Er hätte gerne Channels auf Google Plus statt Kreise. Also ein Kanal, wo ich nur über das rede und ein Kanal, wo ich nur über Privates rede und ein Kanal, wo ich nur über Minecraft rede. Und dann können Leute diesem Kanal folgen. Und das ist jetzt eigentlich genau das, was Subjot hier umgesetzt hat. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und wenn es das in Twitter gäbe, das würde das Ganze nochmal wesentlich vorantreiben. Weil momentan ist es so, also wenn man zum Beispiel John Gruber folgt, also er hat ja zwei Twitter-Accounts, er hat ja einmal den Daring Fireball-Account und dann hat er seinen persönlichen @Gruber-Account. Und da schreiben eigentlich immer alle Leute so, ja, I follow Gruber, but I'm blocking the Baseball-Kram. Weil er schreibt unglaublich viel über Baseball in seinem privaten Twitter-Account und schreibt allerdings manchmal auch interessante und lustige Sachen. Und das wäre so das klassische Beispiel. Wenn es da Kategorien geben würde, denen man folgen möchte, wäre das eigentlich cool. So muss man halt, man folgt grundsätzlich erstmal allem und muss dann mit irgendwelchen Hashtag-Gedöns irgendwas rausmuten. Und das ist halt, kann man auch machen, ist aber eigentlich anstrengender.
Ja, verstehe.
Da muss man halt, und dann macht man es auch nicht und dann hat man das halt trotzdem alles in seiner Timeline drin, da muss quasi das Gehirn die ganze Zeit filtern. Das ist eigentlich doof, weil
eigentlich kannst du die Technik übernehmen.
Ja, es ist eigentlich so anstrengend. Und es nervt und es lockt aus.
Ja, deshalb finde ich Twitter auch immer sehr anstrengend.
Ja, ich habe vor allen Dingen schon auch angefangen, Leuten wieder zu entfollowen, die einfach mir angefangen haben, zu viel Krimskrams zu schreiben, die mich nicht interessiert, und obwohl dann so immer mal wieder ganz interessante Sachen dabei waren, wofür sich eigentlich das Folgen gelohnt hätte, kriege ich die dann trotzdem, einfach weil es mich dann zu sehr nervt.
Ja, verstehe ich.
Und das ist einfach schade, weil das könnte man wesentlich geschickter lösen. Und ich finde, Subjot bietet hier eine gute Möglichkeit. Aber das Problem ist halt, das werden nicht alle User sofort zu Subjot wechseln und der Fokus liegt einfach zu sehr auf Twitter. Ich meine, alle Unternehmen sind eigentlich auf Twitter und ich weiß nicht, das wird schwierig, aber es ist ein guter Ansatz.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Mit sozialen Netzwerken hat man ja jetzt noch nicht so die Erfahrung, wie das ist, wenn soziale Netzwerke sterben. Also wir haben es jetzt bei Subjot gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man seine Kontakte aus Twitter sofort da integriert werden. Also wenn man sich da anmeldet, kann man sich mit Twitter oder Facebook einwählen. Und der guckt dann, welche Kontakte schon auf Subjot sind und fügt die dann gleich hinzu und so.
Ja.
Aber was ich mal ganz interessant finde, ist die Frage, wie sich so soziale Netzwerke in Zukunft entwickeln werden. Also ob sowas wie ein soziales Netzwerk Sterben geben könnte, also dass wirklich so die Masse der Nutzer davon abrückt und zu was anderem geht. Weil bisher haben wir ja eigentlich nur so gut, sowas wie StudiVZ oder so, also schon so erste Generation, irgendwie so StudiVZ, wer kennt wen, MySpace.
Ja, ich wollte gerade sagen, die erste Generation der sozialen Netzwerke war eigentlich MySpace. Und ja, die sterben ja eigentlich gerade schon.
Ja, und MySpace war ja so eine, wie hat man das genannt? Also es wurde immer mehr so zum Ghetto.
Inwiefern?
Ja, wenn du dich für was Besseres gehalten hast, bist du nicht mehr auf MySpace.
Ach so, ja. Ja, ich war auch nie auf MySpace, das war mehr. Das war ja ursprünglich, war das ja auch mal so eine Musikerplattform, oder? Oder habe ich das falsch?
Das habe ich auch so kennengelernt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ursprünglich mal so intendiert war. Also es hat sich dann dahin entwickelt, weil es relativ einfach war, Musik da einzubinden, soweit ich weiß. Aber ich bin mir nicht sicher, ob so mit der Intention gestartet ist. Weil eigentlich sagt ja der Name MySpace ja das nicht aus. Er sagt ja eigentlich nur so, dass jeder halt so ein bisschen Platz da kriegt.
Ja.
Und das dann kam halt Facebook und hat alle irgendwie überrannt, die so. Also wir kennen ja jetzt hauptsächlich, die in Deutschland überhaupt nur präsent waren. So wie Wer kennt wen oder StudiVZ oder SchülerVZ oder so. Die Nutzerzahlen, die gehen ja bald in den Minusbereich. Also.
Ja. Ja, das stimmt schon.
Ja, die wollten das Ding ja verkaufen. Der Holzbring Verlag.
Was, StudiVZ?
Ja, wollte keiner.
Ja, wenn es halt einmal angefangen hat zu stinken, dann will es halt keiner mehr. Also das muss man verkaufen, wenn es gerade gut ist.
Ja, aber es ist interessant, weil Facebook hat jetzt eine Marktdeckung erreicht, die hat bisher kein soziales Netzwerk erreicht, gell? Und was die Frage, die, oder was mich immer mal so beschäftigt ist, so seitdem Google Plus jetzt so existiert, gell? Gibt es tatsächlich noch eine Möglichkeit, das abzulösen, oder müsste Facebook von selbst heraus irgendwie schwerwiegende Fehler machen oder so?
Ich glaube, also damit man Facebook ablösen könnte.
Also um Facebook abzulösen, müsste dann Facebook irgendwie schwerwiegende Fehler machen oder irgendwas anderes Facebook so übertrumpfen, dass es einfach so viel toller noch ist, dass alle dahin wollen.
Genau. Entweder müsste einer so ein richtiges Killer-Feature haben, was Facebook nicht bietet und auch nicht bieten kann in kurzer Zeit, und wohin dann alle abwandern. Und er müsste quasi schon alle Funktionen, die Facebook bietet, schon mit drin haben. Weil die Leute sind ja Gewohnheitstiere. Wenn das dann anders funktioniert, beziehungsweise Sachen nicht kann, die Facebook kann, dann würde das auch nicht funktionieren.
Ich meine, es gibt immer wieder viele so spezielle soziale Netzwerke, die im Moment nach oben kommen. Ja, aber so das, was so, aber dieses Geschäftsfeld, was so Facebook bedient, gell, ist halt die Frage, ob man das nochmal ablösen könnte, was ja Google Plus im Moment versucht.
Ja, ich sehe auch, also Google hat da zwar gute Ambitionen und auch relativ realistische Chance, da zumindest ein bisschen in den Markt reinzukommen, aber sie abzulösen, das wird schon verdammt schwer. Und ich glaube auch nicht, dass sie das schaffen werden.
Hier ist die Frage, ob es die Intention ist. Das ist auch ja, so eine gut, Frage, davon, die immer so wiedergestellt wird.
Stimmt, davon mal abgesehen. Aber ich glaube, die werden so schon eher so koexistieren nebeneinander. Also ich glaube nicht, dass der eine den anderen ablösen wird. So Google Plus wird halt einfach so mehr für die Nerds sein.
Ja.
Was es ja aktuell auch ist.
So also, wie Twitter.
Ja, genau. Für die Nerds oder für die Möchtegern-Nerds oder für die...
Ich mag Google Plus irgendwie nicht. Ich benutze es auch gar nicht.
Ich finde es ganz nett, weil da Leute...
Ja, wie ist denn jetzt so die Langzeiterfahrung mit Google Plus genau? Reden wir mal darüber.
Ja, also ich muss sagen, ich benutze es aktiv fast nicht. Also ich schreibe so hin und wieder mal irgendwas, aber nicht bei weitem nicht so viel wie auf Twitter. Ich kündige unsere Folgen darüber an, einfach weil es ein weiterer Kanal ist, über den man vielleicht Hörer ansprechen könnte, beziehungsweise potenzielle Hörer. Aber ansonsten benutze ich es eigentlich zumindest nicht in dem Sinne, dass ich was schreibe. Ich benutze es so ein bisschen wie so ein Feedreader, also da sind dann Leute, die Leute, denen ich folge, die posten halt da teilweise andere Sachen als auf Twitter und auch andere Sachen, als die Leute bloggen. Also es sind dann immer so, ist dann manchmal so ein Zwischending zwischen einem Blogpost und einem Tweet. So ein bisschen längerer Tweet quasi. Also keine Ahnung, 300 Zeichen, 500 Zeichen, so ungefähr. Mhm. Und da wird dann auch immer eifrig drüber diskutiert. Und was ich das Spannende finde auf Google Plus, ist, dass da auch teilweise echt sinnvolle Diskussionen geführt werden. Also normalerweise ist ja die öffentliche Diskussionskultur im Internet eher so, das sollte man nicht machen. Also es führt meistens zu nichts. Und da finde ich, da ist wahrscheinlich der Vorteil, dass da sehr viele interessierte und versierte Leute sitzen, die da mitdiskutieren, und da kommt es dann oft zu sehr interessanten Diskussionen, die man auch gerne dann durchliest.
Also ist im Gegensatz zu Blogs und Kommentaren, also die Konnektivität höher.
Ja, genau.
Und das kommen mehr Leute mit in Kontakt und mehr Leute äußern sich auch. Weil bei Blogs hast ja in letzter Zeit so das Phänomen, dass weniger kommentiert wird und weniger Diskussionen entstehen.
Mhm. Ja, vor allen Dingen auch deswegen, weil die Leute, die den Blogpost schreiben, die haben dann zwar da Kommentare drunter, aber die gehen ja nicht drauf ein, was die Leute kommentieren. Also gibt's auch, aber eher habe ich eher das Gefühl, dass es eher selten ist, dass sie dann, da sind dann zwar Kommentare, aber die lassen dann halt die Unterschicht lassen sie da kämpfen in den Kommentaren, aber es interessiert die Leute nicht. Und auf Google Plus habe ich eher das Gefühl, dass da auch derjenige, der den ursprünglichen Post verfasst hat, auch dann sich auch an der Diskussion beteiligt und da auch mitreden will.
Nicht so wie der, wie heißt der, Florian Freistetter, der von Astrodiktikum Simplex. Ja. Der ja wirklich auf jedes Kommentar eingeht.
Ach so, ja genau, so ähnlich ungefähr.
Also nicht auf jedes eingeht, aber so sich bei jedem Blogpost an der Diskussion beteiligt.
Ja genau, also zumindest habe ich das Gefühl, bei den Leuten, denen ich folge, dass die da schon gewissenhaft damit umgehen und da auch sinnvoll damit umgehen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute, die da unterwegs sind, einfach...
Ja, es ist mehr so diese Netzelite, gell? Die sich auch gerne so
sehen. Ja, genau, so kommt es mir vor. Also es ist nicht so der Pöbel, der sich da anschreit, sondern es ist so, man spricht halt miteinander. Und ernsthaft und nicht so, scheiße, deine Mutter, bla, irgendwas, sondern so...
Ja, wobei es eigentlich schön wäre, wenn die, oh, scheiße, deine Mutter auch irgendwie mitdiskutieren würden.
Ja, klar. Wenn es auf einem vernünftigen Niveau passiert, will man das alles
mitdiskutieren. Nein, das will man ja nicht.
Was will man nicht?
Das will unsere Gesellschaft nicht, dass der Pöbel mitdiskutiert. Die haben da wieder so komische Ideen. Gleiche Rechte für alle und so ein Scheiß.
Naja, es ist jetzt nicht so, dass sie da nicht reinkommen dürfen. Es ist ja nur so, dass sie da keine Lust zu haben.
Ja, es wird auch nicht dafür gesorgt, dass die Bildung erhöht wird oder so. Dass tatsächlich so die Masse der Bevölkerung da ein Bildungsniveau hochgehoben wird.
Ja, klar, ich meine jetzt auch eher auf Google Plus. Also es wird dem Normalbürger... Ja,
ziehen wir es wieder auf Soziale. Entschuldigung.
Es wird ja niemandem verboten, auf Google Plus zu gehen. Also solange man sich einen Google-Account einrichtet...
Das war nicht so die Meinung, aber es gibt ja gewisse intellektuelle Schranken, die in diesem Land nicht keiner strebt zu beheben.
Ja, ja, klar, ich weiß, was du meinst, aber das ist jetzt auf Google Plus eher nicht der Fall. Also jeder, der sich einen E-Mail-Account einrichten kann, kann sich auch einen Google Plus-Account einrichten.
Kann das hier?
Ja, das kann jeder, glaube ich.
Ja, ich weiß. Außer gewissen Datenschutz.
Ja, da könnten wir euch dann auch schon gleich zum nächsten Thema übergehen.
Wo wir gerade über Daten. Tempo.
Wo wir den Datenschutz gerade anreißen.
Irgendwas wollte ich aber gut. Ah, egal. Reden wir einfach mal über Thilo Weichert.
Ja.
So wie alle.
Ja, es ist faszinierend.
Alle geben ihren Murks dazu ab, also müssen wir uns auch unseren Murks dazu abgeben.
Es ist faszinierend, wie das gerade explodiert ist, also die letzten Tage.
Das Lustigste an dem Thema ist, dass sich mal interessanterweise nicht nur die deutsche Netzgemeinde drüber aufgeregt hat, sondern es tatsächlich mal internationale Wellen geschlagen hat.
Ja.
Was aber, glaube ich, auch so ein bisschen an Jeff Jarvis hängt, der auch schon, der einen relativ starken Bezug zu Deutschland hat. Und ja, auch sagt, dass sein Buch Public Parts, von bei dem ich immer noch hadere, ob ich es mir vorbestelle, sagt er, dass da auch sehr viel sich auf Deutschland konzentriert, weil Deutschland eben ganz besonders gutes Beispiel ist in dieser Privacy-Debatte, Datenschutzdebatte und so weiter.
Ja.
Und Internet und so und Rechte und Freiheit und der ganze Kram da. Und Jeff Jarvis hat sich lustigerweise auch mit dem Thema beschäftigt und so ging das dann auch in die englischsprachigen Medien. Da ja zum Glück Thilo Weichert seine Pressemitteilung auch auf Englisch veröffentlicht hat.
Ja, bevor wir darüber weiterreden, sollten wir vielleicht erstmal erzählen, was passiert ist.
Deshalb habe ich ja gerade wieder zurückgewunken auf die Pressemitteilung.
Ja, was ist denn passiert?
Dass das unabhängige Landesdatenschutzzentrum Schleswig-Holstein
hatte eine Pressemitteilung,
dessen Vorsitzender der Herr Thilo Weichert ist. Nur nochmal den Namen nochmal in den Raum zu werfen hier. Wir sind ja hier beim Name-Dropping. die haben gesagt, dass Facebook böse ist.
Ja, gut, das sagen ja eigentlich alle. Aber vor allen Dingen haben sie gesagt, dass Fanpages, so wie sie große Unternehmen anbieten und auf ihrer Seite einbinden und die Like-Buttons zu diesen Seiten seien illegal.
Ja, seien mit deutschem Datenschutzrecht nicht vereinbar.
Ja, genau. Und zwar deswegen, weil Facebook die Daten von Nutzern, die auf eine Seite gehen, wo ein solcher Like-Button oder eine solche Fanpage eingebunden sind, eben speichert und trackt und dann das eben nicht nur von Leuten tut, die auf Facebook drauf sind. Also bei Leuten, die auf Facebook drauf sind, die werden automatisch da getrackt unter ihrem Namen, und die Leute, die nicht auf Facebook drauf sind, da wird dann halt einfach ihre IP, ja, und die
übermittelt. Ja,
und das wird dann im Cookie gespeichert, und dann wird über bis zu 2 Jahre wird dann mitgetrackt, auf welchen Seiten die sich so bewegen.
Ja, stellen wir uns mal das Anwendungsbeispiel vor. Man hat so eine Webseite wie unsere.
Ja.
Und da ist rechts.
Die auch eine Einbindung, ja, von Facebook
hat. Da ist rechts so ein kleines Fensterchen, Widget genannt, in dem hier steht, wem auf Facebook das alles gefällt, und man kann da Gefällt mir anklicken. So, wenn man auf unsere Webseite geht, dann wird dieses Widget unweigerlich geladen. Oh mein Gott! kleiner Zwischenfall hier. Unweigerlich geladen, das heißt, es wird eine Anfrage an den Facebook-Server geschickt, und der wiederum sagt hier, gib die Daten dann her, sprich die Bilderchen, und sagt halt, wem gefällt das und so weiter.
Ja.
Und wenn man bei Facebook eingeloggt ist, in dem Moment, oder sich in den letzten Tagen da irgendwie eingewählt hat und nicht abgemeldet hat, dann hat man ein sogenanntes Cookie auf dem Computer, und das bemerkt dieses Facebook-Widget auch und kann somit Facebook direkt sagen, wer das ist, der sich gerade diese Seite anguckt.
Und dementsprechend auf den Daten.
Egal, ob ich da gerade Gefällt mir geklickt habe oder nicht. Und wenn ich natürlich, ja, genau, Gefällt mir klicke, dann erscheint es in meinem Profil und so weiter und so fort.
Ja, der Punkt ist halt, dass sie wahrscheinlich in einer Datenbank diese Daten zusammenführen von Profil und so, besuchte
das
Seiten.
Und das Landesdatenschutzzentrum sagt jetzt irgendwie, da wird Profilbildung betrieben.
Was in erster Linie ja nicht verboten ist.
Was in erster Linie natürlich der Fall ist, sofern man bei Facebook registriert ist. Was sie natürlich auch dringend von abraten, sich bei Facebook zu registrieren, weil Facebook sei generell irgendwie Ausgeburt des Satans.
Naja, sie begründen das halt, dass sie nicht mit deutschem Datenschutz.
Ja, Ausgeburt des Satans.
Ja, ich wollte nur
mal. Komm nicht mit den komplizierten Phrasen. Sie begründen das mit deutschem Datenschutzrecht und so. Und wir müssen ja die armen Schäfchen in unserem Land beschützen.
Ja.
Und sofern man natürlich nicht bei Facebook eingeloggt ist, beziehungsweise man gar keinen Account hat, wird natürlich auch an Facebook die IP-Adresse übermittelt, um dieses Widget zu laden. Das ist ganz einfach so, weil Facebook weiß ja nicht, an wen sie die Daten schicken sollen, wenn sie keine Adresse haben, an die sie schicken sollen, wenn man die Webseite aufruft. Und das ist etwas, was Herr Weichert ganz besonders schwer im Magen liegt, dass da die IP-Adresse, also quasi deine persönliche Identität, übermittelt wird, und behauptet dann, dass damit jetzt Profilbildung betrieben würde, weil dann natürlich in Datenbanken gespeichert werden würde, dass auf welchen Webseiten, welche IP auf welchen Webseiten war, auf denen ein Facebook-Button oder irgendwas in der Tat vorhanden ist.
Ja.
Das Lustige an der Geschichte ist jetzt, 2 Aspekte. Herr Weichert, heißt der Weichert oder Weichert?
Weichert.
Weichert, okay. Aspekt 1 habe ich vergessen. Ja.
Darf ich kurz unterbrechen, bevor wir weiterreden? Ich hätte da auch noch ein kleines Video, was ein Interview mit einem Sprecher oder generell ein Video mit einem Interview von jemandem vom ULD.
Wie alt ist das?
Zu dem Thema.
Ist das aktuell, ja?
Das ist keine 2 Tage alt oder
ja,
so.
Ja, spiel mal.
Und zwar ist das von mit freundlicher Unterstützung von podblog.de. Wir dürfen das Video benutzen. Dankeschön an der Stelle.
ja. Kenn ich ihn. Ja, schön.
Ja, bin ich auch nur über River drauf gestoßen. Ja, die haben vom Podblog, die haben einen gewissen Herrn Dr. Moritz Karg.
Doch, natürlich kenne ich das Blog, Entschuldigung.
Ja, die haben einen gewissen Herrn Dr. Moritz Karg vom ULD zu dem Thema interviewt, und das hören wir uns jetzt mal an.
Wir sind hier beim Barcamp Kiel, und vor mir steht Dr. Moritz Karg vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und heute hat das ULD für ein bisschen Aufsehen gesorgt, indem es mitgeteilt hat, Facebook-Fanpages seien verboten. Warum?
Auf Facebook-Fanpages findet eine Nutzungsanalyse oder Nutzeranalyse statt. Das heißt, diejenigen, die Fanpages besuchen, unterliegen einer Reichweitenanalyse, die ist grundsätzlich zulässig, das darf man durchaus, aber was man nicht machen darf, ist, dass man diese Information, wenn ich also als Nutzer auf der Fanpage mich befinde, dass die Information darüber, was ich mir auf der Fanpage angucke, dann mit meinem Nutzerkonto, welches ich mir bei Facebook angelegt habe, zusammengeführt wird.
Und was können jetzt Webseitenbetreiber machen, die so eine Fanpage haben?
Webseitenbetreiber, die eine Fanpage haben, bleibt momentan erstmal nur zur Kenntnis zu nehmen, dass es datenschutzrechtswidrig ist. Es ist sogar mit einem Bußgeld belegt, dieser Tatbestand. Und im Prinzip momentan geht eigentlich nur die Abschaltung oder die Anfrage bei Facebook, ob es Möglichkeiten gibt, dass Facebook das System bzw. diesen Dienst ändert. Oder dass Nutzern, die Fanpages besuchen, die Möglichkeit gegeben wird, die Reichweitenanalyse abzuschalten.
Also richtet sich das primär gegen Facebook und nicht den Wald- und Wiesen-Küstenblogger?
Genau. Es geht hier nicht um den Wald- und Wiesen-Küstenblogger. Es geht hier nicht um kleine Unternehmen, die über Facebook versuchen, Geschäfte zu machen. Darum geht es nicht. Es geht hier um das grundsätzliche System, wie Reichweitenanalyse auf der Plattform, auf der technischen Plattform Facebook betrieben wird.
Und was ist der Unterschied zwischen einem Facebook-Profil und einer Facebook-Fanseite? Wenn ich jetzt ein Facebook-Profil habe und jemand da drauf geht, wird ja auch irgendwas gescannt, mitgeschnitten und analysiert.
Ja, das ist richtig. Da liegt aber die Verantwortung, das ist eine rechtliche Frage, die Verantwortung liegt da bei dem Facebook-Profil nicht beim Nutzer, also bei demjenigen, der das Profil erstellt, sondern bei Facebook originär. Während wenn ich als Fanpage oder wenn ich eine Fanpage ins Netz stelle, biete ich einen eigenen Inhalt an. Man kann natürlich sagen, dass Nutzer auch eigene Inhalte anbieten, wenn sie ein Profil einrichten, aber Fanpages sind hauptsächlich darauf gerichtet, nicht sich selbst darzustellen, sondern einen Dienst, eine Idee oder eben Blog oder Dinge, die eben nicht unmittelbar mit der Nutzung von Facebook als eigener, privater Nutzer, sondern tatsächlich im weitesten Sinne geschäftlichen Umfeld.
Letzte Frage, gehen jetzt am Montag die blauen Briefe raus?
Es werden Briefe herausgehen, ja, das ist richtig, beziehungsweise einige Stellen sind darüber informiert worden, beziehungsweise auch angeschrieben worden. Aber wie in der Pressemitteilung deutlich zu lesen ist, wird erst ein aktives Verfahren Ende September geschaltet werden.
Danke sehr.
Bitte. Jawohl. So viel dazu.
Ein aktives Verfahren. Mhm. Wir werden dann sicher abgemahnt.
Nein, hat er gesagt, das ist...
Ja, ja.
Wir sind ja ein Feld-, Wald-, Wiesen- und Küstenblogger. Hast du doch gehört. Also es geht hauptsächlich erstmal um große Unternehmen, die das eben benutzen, um sich, um auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, und ja. Die Marktanalyse da dran, die sei ganz, ganz schlimm und ganz furchtbar.
Ja.
Weil da kann ja jemand sehen, dass jemand auf seiner Webseite war.
Genau, das ist ja immer schwierig, sowas, ne?
Das ist immer sehr, sehr schwierig. Das ist dein Computer, der gerade so rödelt, gell?
Ja, und wenn du nicht drüber gesprochen hättest, hätte es keiner gemerkt.
Entschuldige. Ich war nur irritiert, hat mich aus dem Konzept gebracht. Ja, ich finde schön, dass sie so schön die Webseitenbetreiber mit denen ins Gericht ziehen. Mhm. Und ja, also an Facebook direkt haben sie sich ja anscheinend nicht gewandt.
Ja, da habe ich auch einen Blogpost zugelesen, so Leute, wendet euch doch einfach mal an Facebook, bitte.
Ja, also es ist das Schöne ist halt, sie in dieser Pressemeldung werden aktiv alle Blogger und sonstige Quälgeister in diesem Staat erstmal bedroht. Mhm. So von wegen, alles was ihr macht, ist ganz, ganz schlimm. Ja. Und wir werden euch alle in den Knast bringen und mindestens 50.000 Euro Bußgeld und überhaupt alles hier. Mhm. Und das Interessante ist, ich fand ja dann Jeff Jarvis lustig, gell? Der hat halt einfach mal bei Facebook angerufen. Ja. Und hat mal gefragt, wie das ist. Also der Sprecher von Facebook Europa kennt keinen Herrn Thilo Weichert.
Ja, gut.
Der kennt auch keinen, also der hat doch das. sagen halt, dass sie versuchen halt sich an europäische Datenschutz, ihnen ist klar, dass europäische Datenschutzrichtlinien anders sind als amerikanische und dass sie versuchen sich auch an die EU-Richtlinien zu halten. Mhm. Aber wenn dann so ein irgend so ein kleines Datenschutzzentrum aus Schleswig-Holstein kommt, dann und meint, das ist mit den Schleswig-Holsteiner Gesetzen nicht vereinbar.
Ja.
Dann wird's halt schwierig. Naja, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was er genau geschrieben hat. Das habe ich vor 2 Tagen schon gelesen. Was ich aber viel lustiger fand, war Heike Rost. Auch Bloggerin.
Sie schreibt. Wie heißt ihr Blog?
Heike Rost.
Okay.
Keine Ahnung. Was weiß ich? Ist das wichtig?
Ja, wenn wir über Leute reden, ist das schon mal gut, wenn man...
Visuelle Kultur, Porträt, Fotografie, Kunst. Keine Ahnung, sie schreibt ganz kluge Beiträge, finde ich. Mhm. Und auch sehr gut lesbar und so und macht ganz schicke Fotografie. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ja, worüber schreibt sie denn?
Weiß ich nicht.
Also ich fand vor allen Dingen 2 Punkte interessant, dass sie erstmal wieder darauf hinweist, dass mal wieder von dem User, also in Deutschland, das ist auch so etwas, was in den USA jetzt diskutiert wird, beziehungsweise in den Blogs da zur Sprache kam, was dort nicht verstanden wird, warum muss in Deutschland der Staat den User beschützen? Also warum... das ist etwas, das geht nicht in angelsächsisches Rechtsverständnis.
Wieso angelsächsisches
Recht? Ja, dass hier Gesetze erlassen werden zum Datenschutz, die dafür sorgen sollen, dass der einfache Bürger beschützt wird vor den bösen, bösen Firmen.
Naja, das finde ich, an sich die Intention finde ich eigentlich nicht schlecht.
Ja, dieses Problem ist, dass es häufig dazu führt, dass Freiheitsrechte beschnitten werden.
Ja, klar. Das ist natürlich die Frage der Umsetzung, aber so allgemein, ich meine jetzt mal ganz abgesehen
von... Nö, das ist das Prinzip, wenn du da Verbote erhebst, schneidest du immer ein Freiheitsrecht, das ist schon ganz... Natürlich gibt es auch sinnvolle Verbote, aber das sind eben dann so Spezialregelungen, die dann doch ziemlich abstrus teilweise werden und dann in sehr interessante Verwicklungen führen.
Na, ich sag mal so, wenn Facebook jetzt mit ihren Fanpages beziehungsweise Like-Buttons andere Sachen machen würden, als nur deine IP zu speichern und das zu irgendeinem Profil hinzuzufügen, angenommen Facebook würde aus deinem Bilderordner auf deinem Rechner die Bilder hochladen, ungefragt oder so. Oder würde dir dadurch automatisch einen Facebook-Account anlegen? Zum Beispiel, so wirklich hart, krass in deine Persönlichkeitsrechte eingreifen. Dann, in dem Fall wäre das zum Beispiel sinnvoll, dass man dann sowas verbietet, wie Fanpages. Auch wenn ich weiß, die Umsetzung, bla bla, das geht natürlich nicht. Schleswig-Holstein kann der Welt nicht verbieten, Facebook-Pages zu benutzen. Aber ich meine, so von der Intention her finde ich das gar nicht mal schlimm. Mal abgesehen davon, dass diese datenschutzrechtliche Debatte mehr als fragwürdig ist, weil, naja, das wissen wir
jetzt alles. Du musst den User schützen.
Ist halt die Frage, wie weit
will der User ist viel zu blöd für das Internet.
Ja,
der Tilo halt so Weichert, also ich wollte jetzt eigentlich weniger auf ihm rumhacken, aber ich tue es anscheinend schon, ist ja auch etwa jemand, der sagt, dass die Deutschen zu blöd sind, um zu begreifen, dass Google böse ist.
Ja,
das ist wirklich, das hat, soweit ich mich erinnere, hat er es gesagt. Also.
Aus seinem Standpunkt heraus ist das auch sicher richtig. Nee, also wenn er so sieht, dass seine IP-Adresse sein höchstes Gut ist, was eingerahmt über seinem Schlafzimmerbett hängt und das auf keinen Fall jemand anderes haben darf, dann ist das vielleicht wahr, dass Google böse ist. Aber das ist halt immer eine Frage der Sichtweise. Ne?
Ja, und er benutzt ja nur eine deutsche Suchmaschine.
Was denn, Wolfram Alpha?
Ist sie deutsch?
Nicht. Weiß ich nicht.
Das ist englischsprachig.
Keine Ahnung.
Er benutzt auf jeden Fall nur eine deutsche Suchmaschine. Es gibt einen Blogger, ich weiß jetzt gar nicht mehr, der fragt sich, welche das sein soll. Aber vielleicht hat er auch seine eigene private Suchmaschine.
Es gab mal von irgendeiner Uni, gab es mal eine Suchmaschine, die hat einfach alle anderen Suchmaschinen benutzt.
Ja, Metag, ja.
Ich glaube, ja.
Ja, ist das.
Ja.
Das ist von der Uni Hannover, soweit ich mich
erinnere. Ja, genau.
Und die war früher mal ganz gut. Die hat dann so Fireball durchsucht und so und Lycos und Yahoo.
Und Google halt.
Ja, das kam dann später dazu.
Ja.
Gute alte Zeit, egal.
Back to the root. Thilo Weichert.
Ah ja, er benutzt nur eine deutsche Suchmaschine und ja, es ist halt so einer der Menschen, von denen man irgendwie glaubt, die wünschen sich irgendwie so ein deutsches Internet herbei. So von wegen, das Internet hört an unseren Staatsgrenzen auf, dann können wir es auch wenigstens gut kontrollieren.
Mhm.
So Umsätze, so Ideen gibt es ja jetzt auch schon im Iran und so, aber auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, das umzusetzen.
Ja.
Weil es dort sich inzwischen auch schon Parallelnetze sich entwickeln.
Mhm.
Dass Leute sich untereinander vernetzen und dann irgendwo eine Verbindung ins Ausland haben. Das ist schon geil, dieses Prinzip, das Prinzip Internet, das ist unglaublich schwierig auszumerzen. Worauf Heike Rost jetzt auch hinweist, ist, dass diese Bezeichnung der User, also der Durchschnittsbenutzer, müsse geschützt werden, ist ein rechtlich sehr, sehr, sehr schwieriges Feld. Weil es den Durchschnittsnutzer nicht gibt. Sie verweist ja auf so einen alten Statistikerwitz hin, dass wenn jemand mit den Füßen im Eiswasser steht und mit dem nackten Hintern auf einer Herdplatte gleichzeitig sitzt, hat er im Durchschnitt eine normale Körpertemperatur.
Ja.
Das ist ein Statistikerwitz. Ja, und sowas wie dass der Durchschnittsverbraucher dadurch gefährdet sei, das ist eben, das ist rechtlich wischiwaschi. Und was sie auch darauf hinweist, ist, sagt sie so schön am Schluss, hängt das noch so dran, so richtig so nochmal einen reinwürgen, gell? Das ist interessant, dass sich jetzt jemand über Facebook-Like-Buttons aufregt. Ich meine, es gibt ja nichts anderes in der Welt als Facebook-Like-Buttons. Dass sich ein Datenschutzzentrum mit so lächerlichen Dingen wie Mag-ich-Ding da beschäftigt und sowas wie zum Beispiel das SWIFT-Abkommen, die Vorratsdatenspeicherung, der Zensus oder die neuen GEZ-Regelungen. Ja, interessiert das wen? Nö. Das ist alles datenschutzrechtlich überhaupt nicht bedenklich.
Nö, das ist okay.
Aber der gefällt mir Button. Der gefällt mir Button.
Ja, was man ja auch mal sehen muss.
Ich meine, dass die USA dass die US-Behörden meine Kontovorgänge lesen dürfen. Egal. Aber Facebook kennt deine IP und weiß, auf welchen Webseiten du warst.
Was denn?
Also, auf denen auch ein Facebook-Like-Button ist.
Was? Ja, bis vor gar nicht mal allzu langer Zeit wusste der Staat von jeder Webseite, auf die du besucht hast. Auch wenn kein Facebook-Like-Button drauf war.
Das ist gerade Datenschutz. Ja, das ist ja vom Staat. Das ist ja datenschutzrechtlich nicht bedenklich. Das ist ja vom Staat.
Das ist ja was anderes.
Das widerspricht ja nicht gegen Gesetze, gell?
Ja klar, wenn man Gesetze reinrichtet, dann widerspricht es nicht gegen Gesetze.
Oder dass die GEZ wissen darf, dass du dein GEZ nur abmelden kannst, wenn du denen mitteilst, in welchen Lebensverhältnissen du bist. Oder dass die GEZ überhaupt wissen darf, dass du einen Fernseher besitzt. Das ist ja nicht interessant, gell? Oder dieses SWIFT-Abkommen, das war ja echt heftig, also.
Mhm. Ja, mal ganz davon abgesehen.
Also internationale Bankgeschäfte werden ja über das Unternehmen SWIFT abgewickelt.
Mhm.
Die sich dann da kümmern, wenn man so mit BEC-Codes und sowas international was macht.
Ja.
Und die haben natürlich auch Datenbanken über Zahlungsverkehr und so und die US-Behörden haben Zugriff auf diesen Zahlungsverkehr.
Wegen der Terrorabwehr.
Also wenn wir jetzt Geld ins Ausland überweisen, dann weiß das die USA.
Mhm.
Weil das müssen die wissen, wenn ich Geld ins Ausland überweise.
Ja klar. Warum auch nicht? Also
innerhalb Deutschlands jetzt, soweit ich weiß, nicht.
Bin ich mir gar nicht so sicher.
Da gibt's wahrscheinlich irgendein Geheimabkommen. Ja,
vermutlich.
Gehen wir mal von aus in unserer allgemeinen Verschwörungshysterie.
Sagen wir mal Fefe. Ah, na gut. Ja.
Und ja, das ist alles datenschutzrechtlich nicht bedankt, aber der gefällt mir.
Ja, und wenn wir jetzt einfach mal bei Webtechniken bleiben, mal so angenommen Werbung.
Ja, Werbung ist ja datenschutzrechtlich quasi Todesurteil. Ja.
Also, da passiert doch eigentlich, bei Werbung funktioniert doch eigentlich genau das Gleiche. Da speichert ein Cookie einer Webseite, wo du warst, welche Produkte dich interessiert haben und geben das an die Werbetreibenden weiter, die wiederum dann für dich die passende Werbung schalten.
Ja, Cookie nicht mal. Also du musst nicht mal, datenschutzrechtlich bedenklich ist ja nicht mal das Werbebanner. Also wenn, es ist ja schon datenschutzrechtlich bedenklich, wenn man eine stinknormale Webseite hat und ist dann und bindet ein Werbebanner von einem Fremden an ein.
Ja, genau.
Also man hat das Werbebanner nicht auf seiner eigenen, auf dem da gespeichert, wo die eigene Webseite liegt, sondern das liegt oder man hat irgendwie einen Vertrag mit jemanden. Sagen wir mal so, man hat so einen Blog und man hat einen Vertrag irgendwie mit VW, dass man deren Werbebanner bei sich einblendet. Mhm. Das ist jetzt, das gibt's nicht in der Art, aber muss man einfach darzustellen. Und ich würde jetzt in meine Webseite dann einen Code einbinden, der wiederum auf die VW-Webseite zugreift und dort sich dieses Bild abholt. Ja. Sprich, wenn jemand auf meine Webseite zugreift, lädt er ganz viele Daten von meinem Server und das eine Bild, das wird halt noch geladen vom VW-Server. Mhm. Ja, das ist datenschutzrechtlich nicht okay.
Und
ist geil, oder? Simpelste Webtechnologien.
Ist datenschutzrechtlich, ist evil.
In Deutschland datenschutzrechtlich an sich verboten.
Ja, und da fängt das Problem halt an. Warum springen sie jetzt, hacken sie jetzt da auf dem Facebook-Like-Button rum? Also es gibt andere, fast jede Technik im Netz ist mittlerweile, oder haben sie jetzt gemerkt, ach ja, das ist ja irgendwie gar nicht so gut.
Wenn wir jetzt Bilder von Amazon einbinden würden, so Affiliate, also wenn wir jetzt sagen, wir empfehlen das und das Buch und würden da so ein Affiliate mit Bildlink von Amazon einbinden, wäre das datenschutzrechtlich genauso böse wie der Gefällt mir-Button. Weil dann wird ja in dem Moment eine Anfrage an Amazon geschickt. Mhm. Und das wird verknüpft mit deinem Amazon-Konto und so weiter und so fort. Und das ist alles ganz, ganz schlimm.
Ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass, wie gesagt, laut deutschem Datenschutzrecht darf man im Internet eigentlich gar nichts machen.
Ja, am besten alles abschalten.
Ja, das ist eigentlich so die logische Konsequenz
des Datenschutzes. Wir dürfen ja sowieso nichts mehr. Das müssen wir alles abschalten.
Naja, und jetzt so mal vom Spackeria-Standpunkt aus gesehen, ist es natürlich sonderlich dermaßen lächerlich, was da gerade passiert. Also ich
ja, wenn man jetzt natürlich dieses ganze Kontrollverlust-Ding und so noch mit einbezieht, dann kann man eigentlich sagen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber
ja, nicht nur dann, es ist so generell
ein Kampf gegen Windmühlen. Was mich am meisten daran immer noch aufregt, also erstens mal, dass es total sinnlos ist, betrachtet aufs internationale Web und dass das Web irgendwas Internationales ist und nicht mit irgendwelchen Schleswig-Holsteinern zu tun hat.
Naja, sie können
jetzt. Er empfiehlt ja auch explizit allen Webseitenbetreibern aus Schleswig-Holstein, den Gefällt mir Button nicht einzubauen.
Ja, klar, weil das der einzige ist, wo er rechtlich Zugriff darauf hat, aber.
No, das nicht unbedingt generell in Deutschland.
Ja, das ausgeweitet ist es dann maximal auf Deutschland, aber da, ich meine, klar, dann haben halt alle deutschen Webseiten, haben dann keine Facebook-Like-Buttons mehr. Super. Dafür haben alle anderen welche. Der Rest der Welt.
Ich habe auch von einem Blogger gelesen, der hat geschrieben, oder war das ein Kommentar oder so? Der hat geschrieben, dass ein Freund von ihm wurde dazu verknackt vom Gericht, dass wenn er Google Analytics benutzt, muss, sobald seine Webseite aufgerufen wird, ein Pop-up erscheinen, in dem die Google-Geschäftsbedingungen angezeigt werden. Und denen muss dann der Nutzer erst zustimmen, bevor das Google Analytics-Ding geladen werden darf.
Mhm. Okay.
Geil, oder?
Ja, das ist super. So muss das sein.
Da hat auch mal ein englischsprachiger Blogger hat da mal so ein geiles Demo-Ding-Webseite dazu gemacht, hat dann gemeint hier, wo es auch darum ging, wenn man jetzt Google-Buttons und sowas einbindet, müssen vorher, muss der, also wenn man ein Cookie speichert, muss vorher der Nutzer gefragt werden, ob das Cookie gespeichert werden darf. Ist das eigentlich durchgesetzt worden, dieses Gesetz?
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall geht man auf diese Webseite. Auf jeden Fall geht man auf diese Webseite und es kommen schlicht und ergreifend mindestens 30 Pop-ups, in denen man gefragt wird, ob ein Cookie gespeichert werden darf und ob die folgenden Informationen auch noch in dem Cookie gespeichert werden dürfen. Das sind Pop-ups teilweise mit irgendwie kompletter Bildschirmseite Text, die man erstmal wegklicken muss, bevor man überhaupt irgendwann mal an den Inhalt der Webseite kommt.
Naja, ich meine, das ist halt dieses Windows Vista Phänomen. Das hat ja überhaupt niemanden genervt und deswegen war Windows Vista auch extrem erfolgreich.
Ja, aber das ist rechtlich nicht okay sonst. Also vorher darf die Webseite nicht komplett geladen werden.
Ja, am besten macht man es
einfach. Du musst den Nutzer fragen.
Am besten macht man es einfach so wie Michael Seemann auf seinem Kontrollverlust-Blog.
Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Nutzer seine Cookies blockieren könnte oder so ohne Probleme. Pff.
Ja, oder einfach Plugins einbauen, die einfach keine Cookies zulassen generell. Ja,
da brauchst du kein Plugin für, das kannst du ganz einfach,
ja, oder
du
einfach im Browser einstellen. Ja, klar.
Ah nein, das muss rechtlich geregelt sein.
Hier so, man könnte es natürlich auch einfach so machen, wie Michael Seemann auf seinem Kontrollverlust-Blog hat in seinem Impressum drin stehen, diese Webseite benutzt Google Analytics. Das heißt, ihre IP-Adresse wird zu Google gesendet. Google wird diese vermutlich dazu nutzen, die Welt zu unterjochen und sie persönlich zu versklaven. Indem sie jetzt atmen, haben sie ihre Einverständniserklärung dazu abgegeben. Ich finde, das sollten wir auch auf unsere Webseite schreiben. Google wird diese vermutlich dazu benutzen, um die Welt zu unterjochen und sie persönlich zu versklaven. Ach, schön. Ja. Hat er auch gestern irgendwie getwittert, so, Facebook, please, trackt mich und verfolgt mich, aber stellt Profile von mir, damit alle wissen, sich, dass es nicht wehtut.
Ja, ich weiß, habe ich auch gelesen.
Ich meine, also dieses Datenschutzrecht ist einfach zu lustig.
Ich meine, es gibt Bereiche, da ist Datenschutz sinnvoll, wenn es um staatliche Willkür geht und so, aber das, ja, unter Privatleuten weiß ich nicht, ob man das beschränken sollte.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass du...
Ich meine, wenn du einen undurchsichtigen Staat hast, der wiederum alles von dir sehen darf, dann ist das eine Asymmetrie, die nicht sein darf.
Hey, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du durch deine IP-Adresse irgendwie alles
verlierst. Als Staat in privatrechtliche Bereiche einzugreifen, in der Art, dass man diese Form der Kommunikation zwischen beiden verbietet. Mhm. Also, dass weder Nutzer noch Content-Provider darauf Einfluss haben darf, ist doch absolut hirnrissig.
Naja, ich sag mal so, ich verstehe das schon, dass es Leute bedenklich finden, wenn sie von Facebook irgendwie getrackt werden und ihre IP da abgeben.
Ja, dann darf man kein Internet benutzen, irgendwie Angst hat, dass man seine... Oder man muss generell das gesamte Internet mit Tor benutzen.
Ja, oder nur Text-Browsing.
Ja, dann wird deine IP auch übermittelt. Ja, jedes Mal, wenn du auf einen Webserver zugreifst, wird deine IP übermittelt.
Ja.
Weil es Kommunikation funktioniert so, dass man weiß, an wen man die Daten, also man schickt eine Anfrage. Wenn man eine Webseite aufruft, wird in dem Moment von deinem Browser eine Anfrage an den Server geschickt. Und der Server schickt wiederum an deine IP-Adresse zurück die Daten, die Bilder, die Texte etc.
Ja, klar.
Das ist Funktionsweise des Internets.
Trotzdem kann ich verstehen, wenn Leute das irgendwie ein unbehagliches Gefühl bereitet, wenn sie wissen, dass Facebook über sie Profile anlegt, auch wenn sie gar nicht auf Facebook sind. Was sie ja definitiv tun.
Ja, so. Das ist immer so dieses.
Das ist halt, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite muss man sich da mal fragen, Facebook gibt es jetzt seit 2005. Wie viele Leute sind jetzt schon davon gestorben? Oder was? Inwiefern haben Leute dadurch Schaden erlitten, dass sie getrackt wurden?
Ja, es ist ein Unternehmen. Es möchte natürlich Gewinn machen, das ist schon ganz klar. Und das ist in dem Bezug auch an rechtliche Schranken gebunden, das ist auch ganz klar. Dass sie nicht irgendwie Sklaven in Rädern laufen lassen, damit ihre Server laufen.
Ja. Also.
Aber es ist, ich verstehe wieder, wie gesagt, nicht, warum da irgendwie
das Schranken eingesetzt werden. Es ist ein bisschen wie mit der Content-Industrie und der Raubkopiererei. Also, die Leute,
Ich finde es weitaus bedenklicher, wenn der Staat das mitliest.
Ja, natürlich, klar.
Und ich nicht weiß, was der Staat damit macht. Ich meine, wenn ganz klar wäre, was der Staat damit macht, ich meine, bei Facebook ist klar, was die damit machen. Die können nichts anderes damit machen. Die können dich nicht dafür verhaften, dass du irgendwelche Webseiten angeguckt hast. Der Staat kann das.
Mhm. Ja, klar.
Die können halt dir dann irgendwelche noch gezieltere Werbung einblenden. Wow.
Oh nein.
Oh nein, ich krieg Werbung, die ich sehen will. Oh mein Gott.
Werbung.
Das ist ja schrecklich.
Werbung, die sie mich tatsächlich interessieren könnte. Oh Gott, diese Unmenschlichkeit. Ja.
Also, dann muss ich ja selbst entscheiden, ob ich das Produkt kaufen möchte oder nicht.
Also, wie gesagt, ich kann gewisse Unbehagen verstehen, aber wenn man mal drüber nachdenkt, es hat noch nie jemandem geschadet. Also, das rechtfertigt das natürlich eigentlich nicht, aber so funktioniert's halt. So ist die Natur des Webs. So leben die Werbeanbieter davon. So wird Content unter der aus diesem Geld, was dadurch entsteht, wird teilweise Content bezahlt. Sonst wäre das teilweise alles.
Ja. Ne? Ja, wie gesagt, das Schlimmste finde ich ist, dass eben da die Nutzer angegriffen werden und nicht der tatsächliche Täter.
Wenn man jetzt mal von Täter reden will, ja.
Ja, ich meine, man könnte Facebook vielleicht irgendwie dazu erstmal fragen, dass sie überhaupt offenlegen, was sie mit den Daten machen. Oder erstmal fragen, welche Daten sie überhaupt speichern. Und ja. Lieber da irgendwelche Dinge aussprechen, die darauf hinführen würden, dass Facebook offenlegen müsste, welche Daten sie speichern und was sie speichern und warum sie speichern. Anstatt das zu verbieten.
Oder was natürlich auch cool wäre, wenn sie zum Beispiel deine Datenspeicherung transparent machen würden, dass du zum Beispiel auf den Datenspeicher zugreifen darfst, dass du zum Beispiel sehen kannst, was weiß Facebook über mich.
Ja.
Das fände ich zum Beispiel total cool. Also hat zeitweise auch letztens getwittert, so, dass da glaube ich zumindest, dass das war so irgendwie so, ja, diese Sammelwut ist ja, es wäre doch viel cooler, wenn ich damit drauf zugreifen könnte und meine eigenen Daten auswerten könnte. Das wäre doch.
Ja, Open Data, gell?
Ja, so ungefähr. Das wäre.
Aber das können die sich nicht vorstellen.
Ja, das können sich Facebook eigentlich auch nicht leisten, wenn sie die Daten frei verfügbar rumliegen lassen. Dann könnten ja andere Leute die Daten.
Ja, das nutzen. Ist ja, Daten ist ja ihr Geld, also.
Ja, eben. Das wäre, wie gesagt, als würde Google Plus ihre komplette Nutzerschaft verkaufen. So ungefähr nach dem Prinzip.
So wie damals, gell? Google verkauft Werbedatenbank.
Ja, genau. Darauf wollte ich ja hinaus.
Ja, klar. Google Ähnlich verkauft sinnlos. Ihr Geschäftskonzept. Mhm, klar.
Nee, ihr Konzept nicht, aber das, womit das Konzept funktioniert.
Ich meine, Google macht ja nur ungefähr 98% ihrer Einnahmen mit Werbung.
Vermutlich mehr.
Ist so. Ist ja. Ungefähr so. Ich habe letztens irgendwo eine Statistik. Ein paar 90% macht Google mit Werbung.
Ja, wovon sollen die auch sonst überleben? Die machen doch sonst nichts.
Ja, Google Apps.
Die kostenlos sind. Ups.
Nee, für Geschäftsleute nicht.
Ja, gut.
Für Businesses nicht und für Governance und so auch nicht.
Ja, ja. Und die drei netten Nexus-Telefone, die sie verkauft haben.
Ist auch in Deutschland. Ich meine, wenn man einem, was passiert eigentlich, wenn man einem Datenschutzrechtler erklärt, dass in USA manche Regierungen ihr Daten bei Google liegen haben? Kriegt der dann einen Herzinfarkt, oder?
Ich glaube, der stirbt dann, ja.
Auf der Stelle, das Gehirn löst sich auf, versinkt in einer Raumzeitspalte.
Jedes Mal, wenn man Google benutzt, wenn man die Google-Suche benutzt, stirbt ein Datenschützer.
Ja, ja. Kein Kind in Afrika, sondern ein Datenschützer.
Genau.
Jedes Mal, wenn sie Google benutzen, stirbt ein kleines Stück vom Herzen eines Datenschützers. Ja.
Ja.
Der Sendungstitel ist zu lang.
Ah, den stutzen wir noch. Ja.
Ja, haben wir uns genug aufgeregt.
Boah, ich meine, im Grunde können wir gleich weitermachen. Eins unserer Lieblingsthemen.
Ach so, wir haben ja noch Themen, Entschuldigung. Ich wollte jetzt Schluss machen.
Wir haben noch Themen, ha. Ja. Wo wir gerade heute bei den guten Überleitungen sind. Homöopathie.
Ja.
Das ist auch eine interessante Geschichte.
Ja, das ist eine Geschichte, die muss man erzählen. Erzähl du doch mal.
Also, was ist passiert? Ich kann den Namen der Firma nicht aussprechen. Wie heißen die? Boiron? Ich weiß es nicht. Also eine
Quacksalber?
Quack, 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 quack.
Wie war das letztens bei How I Met Your Mother? Oh, I can't remember her name. Let's call her...
Bla.
Bla. Nein, nein. Bla, bla. Und dann kommt sie so an den Tisch. But my name is Bla, Bla.
But you can call me Bla.
Ja, genau.
Ja, die Folge ist gut.
Ja, ja. Okay.
Ja, also ein sehr großer, weltweit bekannter Hersteller von homöopathischer Medizin.
Den wir daher alle kennen.
Egal. Boiron nenne ich den jetzt einfach mal. Der verkauft ein, nennen wir es Mittelchen, das den Titel Oscillococcinum C200 vertreibt, was, wie die Firma sagt, ein Erkältungsmittel ist, was aus Entenleber hergestellt wird. So. Irgendein italienischer Blogger hat dann sich mit dem Thema auseinandergesetzt und hat, sagen wir mal, ein bisschen über das Produkt hergezogen. Er hat halt so dargelegt, dass ein Produkt, was die Verdünnung C200 hat, also 1 zu 10 hoch 400, ja. Dass in diesem Produkt nichts an Entenleber drin sein kann. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich mich frage, wie Entenleber gegen Erkältung helfen soll, mal ganz von dem Thema abgesehen.
Nein, du hast das Prinzip nicht verstanden. Entenleber erzeugt Erkältung.
Ja, das habe ich auch gehört. Ich hab schon wieder Entenleber gegessen. Der Husten geht schon wieder nicht weg.
Man behandelt ja das mit dem, also man behandelt ja Symptome.
Gleich ist mit gleich, um mich
man weiß. Behandelt ja Symptome mit dem, was Symptome erzeugt. So viel nochmal zu, wir behandeln die Ursache.
Ja, ja.
Bla, bla. Mhm,
ja, und also das ist ungefähr so.
Also wenn man Entenleber isst, kriegt man Husten.
Genau.
Ja, erzähl weiter.
Ja, bei der Verdünnung C200 ist es ungefähr, also es ist wahrscheinlicher, dass man im gesamten Universum ein Molekül Entenleber findet, als dass man in diesem Produkt eins findet. Also es ist nichts drin. Schreibt dann auch ESOWatch schön, es ist immerhin musste dafür keine Ente sterben, weil es ist ja nichts drin. Ja, wie gesagt, dieser italienische Blogger hat sich da ein bisschen drüber lustig gemacht und der hatte irgendwie so Leserzahlen von 150 Leuten pro Tag.
Also naja, das Interessante ist, dass er sich nicht nur darüber lustig macht, sondern er stellt halt das Gesamt, er erklärt einfach mal Homöopathie von Anfang bis Ende in zwei relativ, in nicht zu langen, aber doch ausführlicheren Artikeln.
Ja gut, aber ich meine, man kann Homöopathie eigentlich nicht erklären, ohne sich darüber lustig zu machen.
Ja, schon, aber er versucht halt erstmal ganz klar, ganz nüchtern zu erklären, was ist das eigentlich und wie funktioniert's und was sind so die Ideen dahinter oder die Glaubensvorstellungen, ich weiß nicht so genau.
Ja, klar. Naja, auf jeden Fall hatte der ungefähr so 150 Leser am Tag oder in der Woche oder so, also war ein sehr kleines, kaum merklich erkennbares Blog. Und die Firma Beuron hat dann diesen Artikel oder dieses Blog entdeckt und hat dann, ich weiß nicht, ob sie dabei sind, ihn zu verklagen oder abzumahnen. Auf jeden Fall haben sie sich da echauffiert darüber, dass er da über sie und ihr Produkt schreibt. Ja. Was jetzt den wunderschönen Streisand-Effekt hatte, sprich, es hat jetzt noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und diverse Esoterik-Blogs, also Anti-Esoterik-Blogs schreiben darüber, so wie ESOWatch zum Beispiel und rufen dazu auf, das Ganze weiter zu verbreiten.
Er wurde eben bedroht, dass er angeklagt wird oder dass sie gegen ihn klagen würden, wegen übler Nachrede.
Ja.
Und daraufhin hat er jeglichen Hinweis auf das Unternehmen aus seinem Blogpost gelöscht.
Mhm.
Schreibt dazu, offensichtlich muss auch die Meinungsfreiheit für gewisse Unternehmen derart verdünnt werden, dass sie praktisch nicht mehr existiert.
Ja. Ja, und jetzt sind wir alle dazu.
Bevor ich beginne, um den Beleidigungen der alternativen biogrünen Fundamentalisten zu entgehen.
Hat er das geschrieben oder
was? Ja, es gibt eine deutsche Übersetzung des Artikels. Ich weiß nicht, ist glaube ich auf Italienisch geschrieben, soweit ich weiß.
Ja, als Italiener schreibt er auf Italienisch.
Ja, was weiß ich, das kann ja sein. Hier mit Homöopathie sind nicht gemeint naturheilkundliche Methoden, die Pflanzenheilkunde, therapeutische Praktiken im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Pflanzen oder die Akupunktur. Auch wenn sie als alternative Medizin bezeichnet werden, haben sie doch eine tausendjährige Tradition und die Wissenschaft erkennt ihnen oft nach vertieften Untersuchungen aktive Prinzipien und heilsame Wirkungen zu. Ja. Ein Beispiel, auch wenn die Akupunktur sicher nicht auf energetische Flüsse wirkt, wie es von Unterstützern in chinesischen Traditionen behauptet wird, so spricht mittlerweile eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nadel die Produktion von Adenosin anregt, eine Substanz, die als Schmerzmittel wirkt und daher reale, wohltuende Wirkung entfaltet. So. Und dann geht er, Homöopathie ist etwas anderes. Und dann erklärt er eben, auf welchen Prinzipien Homöopathie funktioniert und wie das alles funktioniert und was so die Ideen dahinter sind, etc. etc. Und das sind zwei Artikel. Die haben die Ausrufer in ihr linkes Blog, aber trotzdem ganz mal häufig ganz interessante Dinge schreiben, haben die Übersetzung davon online gestellt. ja, wie du schon sagst, ein weiterer Effekt, das Streisand-Effekt, ein weiterer Teil des Ganzen.
Ja, und jetzt sind wir quasi alle dazu angehalten, diese Geschichte weiter zu verbreiten.
Ja.
Einfach nur.
Spread the word.
Genau. Am Anfang war das Wort und wir müssen es jetzt verbreiten.
Am Anfang war das Wort. Um mal Bibel zu also Religion, kommen wir dann noch am Ende.
Ja.
Da habe ich auch was Schönes gefunden. Was durchaus amüsant ist, aber egal.
Ja, wir sind ja noch nicht fertig.
Ich glaube, wir legen uns hier mit so vielen Subkulturen an. Das ist nicht gut.
Ich würde Homöopathie nicht als Subkultur bezeichnen. Das ist
ja, ich viel zu mainstream. Nachdem ich das Wort Subkultur, also mit viel zu vielen Teilen unserer Gesellschaft, Homöopathie, Religion, bleibt da eigentlich noch irgendwer übrig, der uns hören könnte?
Kluge Mensch? Weiß ich nicht.
Gibt's die? ja.
Jetzt die Mörderüberleitung,
bitte. Die Mörderüberleitung. Amazon Kindle.
So machen wir das jetzt.
So machen wir es immer. Wir schmeißen einfach ein Wort in den Raum.
Das ist doch viel, viel professioneller
eigentlich. Ja, deutlich, ne? Deutlich. Ja. Das muss nicht so im Fluss sein, das ist klare Schnitte.
Genau.
Komm. Demnächst schreiben wir uns noch auf, in welcher Minute das war und dann machen wir hier noch Kapitelmarker rein.
Das kannst du dann gerne machen.
Das mache ich dann vielleicht.
Ja, ja.
Ich
Kindle.
Naja, man könnte es ja zumindest mal aufschreiben. Bisschen. Ganz grob. Egal. Kindle, ja. Jan David kam vorhin hier rein und meinte, er denkt drüber nach, einen Kindle zu kaufen.
Ja.
Warum auch immer.
Weiß ich auch nicht. Ich finde das Gerät irgendwie mittlerweile interessant, weil die viele eins haben.
Ja, ich weiß. Furchtbar, dieser Gruppenstress, gell? Druck. Wie heißt das?
Gruppenzwang.
Gruppenzwang.
Nee, ich muss mir erstmal ein Smartphone kaufen. Das ist, hat jetzt erstmal Priorität.
Ja, ich habe gestern oder vorgestern, wie hier so ungefähr 1 Million Fliegen um meinen Kopf rumschwirrten, weil es so warm war, habe ich ja auf Twitter gepostet, habe einen Fliegenfriedhof angelegt.
Ja, das hat mich etwas verwirrt. Ich war gar nicht sicher, ob du das auf Minecraft gemacht hast, aber in Realität.
Nein, es war einfach so, dass ich, dass die mich alle so, so kleine, so Fruchtfliegen.
Hm.
Und ich weiß nicht, wo die herkamen, ist mir immer noch ein Rätsel und auf jeden Fall lagen dann irgendwie so 5 Stück auf meiner Fensterbank und dann habe ich dann gesagt, das ist mein kleiner Fliegenfriedhof. Und ich hätte es ja gern fotografiert, aber ich habe ja kein Smartphone.
Stimmt, und deine Spiegelreflexkamera, die ist ja einfach.
Ja, aber komm, du holst deine Spiegelreflexkamera raus, machst erstmal das Objektiv auf, schaltest sie an, stellst du richtig ein.
Importierst die Bilder,
machst ein Foto
später.
Ja, schließt sie wieder an, wartest eine halbe Stunde, bis er die Fotos zum 5. Mal importiert hat, die du immer noch nicht gelöscht hast auf der Karte.
Mhm.
Und
dann bearbeitest du die Bilder mit Aperture eine halbe Stunde.
Dann klickt man eine halbe Stunde da rum.
Und dann
denkt man drüber nach,
warum man das Bild gemacht hat.
Ja, dann denkt man drüber nach, warum habe ich das Bild eigentlich gemacht. Dann stellt man fest, dass es leicht verwackelt ist und überhaupt alles und alles scheiße und so. Und nachdem man es dann sowieso so bearbeitet hat, dass es überhaupt nicht mehr nach irgendwie einem Schnappschuss aussieht, sondern irgendwie nach Kunstfotografie.
Springt man aus dem Fenster.
Löscht man dann das Bild und denkt mir so, ach, das nächste Mal.
Genau so ungefähr.
Ja.
Ja, die beste Kamera ist die, die man dabei hat, ne?
Ja, genau. Und ich habe nie eine dabei. Zum Beispiel, wie ich letztens diese Strickwaren eingewickelte Parkbank gesehen habe. Wenn ich jetzt ein Smartphone hätte, wäre ich voll der Held auf Twitter.
Hm.
Nein, ja, wäre ich nicht, aber egal. Ich würde mich gut fühlen.
Ja.
Also ich hab mich auch so wohl gefühlt, hab halt alleine vor mich hingegrinst, aber vielleicht hätten auch andere Leute
gerne mitgegrinst.
Ja. Ja, auf jeden Fall Kindle.
Mhm.
Warum möchtest du denn ein Ding kaufen? Gesehen von Gruppenzwang.
Ach, ja. Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, Bücher als
zu lesen.
Ja, nee. Also,
nein.
Ich lese zwischendurch Bücher schon als E-Book mittlerweile. Und Papier ist so, Und also es ist halt hauptsächlich einfach so teuer. Und ich sehe dann immer da irgendein neues Buch, wo ich so denke, so zum Beispiel jetzt das neue Buch von Charlotte Roche.
Gibt es das nicht in der Bibliothek?
Was weiß denn ich? Auf jeden Fall, na gut, das will ich eigentlich nicht lesen, wenn ich so drüber nachdenke, aber nehmen wir mal an, schreibt jemand ein Buch, was ich lesen will. Dann gehe ich dann auf Amazon und denke so, oh, guckst du mal, ach, nur 23 Euro, dafür kriege ich ein Betriebssystem. Und dann gucke ich das E-Book an, dann, ach, auch nur 23 Euro.
Nein, nein, 22,99 €.
Ja, oder so.
Oder so 21 Euro oder so. Hey,
und wenn
weil Preisnachlass, weil ist ja nicht in gedruckt, gell?
Ja, das Papier ist wieder rausgerechnet quasi.
Ja, ja, kostet 2 Euro weniger.
Und dann, wenn das Buch ursprünglich einen englischen Autor hatte, also wenn das Original in Englisch ist und ich mir das Original angucke, dann kostet das auch so viel. Aber das E-Book kostet dann 6 Euro oder so. Oder noch weniger. Denke ich mir so, Also, da ich mittlerweile sowieso dazu übergegangen bin, so original englischen Content auch auf Englisch zu konsumieren, da das einfach mehr Spaß macht, wäre dann in so einem Fall einfach so ein Lesegerät nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, auf meinem iPod Touch lese ich auch hin und wieder ein Buch. Und dafür gibt es ja auch die Kindle-App, von daher hätte man das dann auch Cross-Plattform auf allen Geräten. Und so ein Kindle, ich hatte zwar bisher keinen in der Hand, aber ich habe das ja nur Gutes davon gehört. Also ich habe selten Leute gehört, die irgendwie sagen, ey, mit dem Display komme ich ja gar nicht klar. Und vor allen Dingen, es hat den Vorteil, es ist so ein One-Purpose-Gerät. Also du kannst, wenn du damit lesen willst, dann liest du damit und dann wirst du nicht von irgendwelchen Pop-Ups gestört. So, oh, du wurdest auf Twitter erwähnt oder oh, auf Facebook hat irgendein Spack dich verlinkt oder oh, sonst was. Es ist einfach ruhig. Es ist wie ein Buch quasi. Es stört nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass es halt so eine nette Funktion hat wie ein eingebautes Dictionary und man kann theoretisch auch Zitate daraus twittern.
Mhm. Kann man in Deutschland?
Nee.
Ja,
aber in England und USA.
Nee, das ist datenschutzrechtlich bedenklich.
Ja, ja, ich weiß. Und das Urheberrecht und so.
Ach so, urheberrechtlich bedenklich.
Das ist ja das eine.
Das sind die beiden großen Konstanten im deutschen Internet.
Ja, ich denke da jetzt nicht ernsthaft drüber nach, mal den zu kaufen, weil ich momentan so kein Geld dafür habe, aber so.
Der kostet immerhin 130 Euro.
Ja, haben wir da ganz davon abgesehen, dass demnächst ein neuer kommt.
Ja? Mhm. Wird der noch billiger?
Möglich.
Also bisher sind sie ja von Generation zu Generation billiger geworden. Wahrscheinlich kriegt man sie irgendwann mit dem ersten Kauf gratis.
Es wurde spekuliert, dass es gibt ja mittlerweile einen werbefinanzierten Kindle.
Aha.
Der ist aber nur 25 Euro billiger.
Aha.
Und eigentlich könnte sich Amazon das leisten, so einfach so ein Ding for free rauszugeben.
Ich habe letztens so eine Statistik gelesen, dass es sein könnte, dass in ein paar Jahren irgendwann auch man irgendwie so von Google ein Smartphone geschenkt bekommt oder so, wenn man es haben will. Ja, wenn man halt Google-Suche benutzt.
Ja, ich meine, Google verschenkt ja an seine Developer sowieso schon Smartphones.
Weil die Preise sind so, also die Herstellungspreise so rapide im Fallen wären, dass teilweise der Verlust, also es wäre kein Verlust mehr da, wenn dann tatsächlich derjenige dann hauptsächlich Google-Software nutzt, beziehungsweise Google-Werbeeinblendungen da angezeigt bekommt, weißt du?
Ja.
Deshalb, von daher, können Sie denen noch Smartphone, dann so ein Android, ach, wollen Sie ein Android-Phone hier, bitte? Wer will noch? Wer hat noch nicht?
Außer bei iPhones, die sind irgendwie aus Platin gemacht, deswegen sind die so teuer.
Ja, jeglicher Chip ist da aus Platin gelötet.
Naja, um wir auf den Kindle
zurückzukommen. Deshalb gehen sie auch nicht kaputt, wenn sie runterfallen.
Ja, genau. Um auf den Kindle zurückzukommen, das ist jetzt nicht so ein Gerät, was ich mir jetzt sofort kaufen würde, aber das wäre so.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die noch richtig günstig wären, weil die Preise sind ja jetzt echt gefallen über die letzten Jahre. Also ja. Am Anfang hat das Ding noch über 200 Euro gekostet, oder?
Mhm.
Dann glaube ich irgendwie so 180 und jetzt 130 oder so.
Es könnte sogar sein, dass man munkelt ja, dass demnächst Amazon ein Tablet rausbringt. Mit Android drauf.
Ein Tablet?
Mhm. Ein Tablet-Device.
nee. So ein Silbertablett mit so einem großen Android-Logo.
nee. Und dass das irgendwie so, dass man das so als Kindle-Ersatz oder so nimmt.
Mhm.
Vielleicht mit E-Ink-Display. Vielleicht nicht. Vielleicht gibt es 2 Produkte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das eine schöne Sache und ich könnte mir vorstellen, dass es so in 1-2 Jahren das Ding für 50 Euro gibt. Oder sogar für umsonst.
Ja, du, das könnte ich mir echt vorstellen. Also nachdem ich diese Statistik gelesen habe, habe ich mir echt so gedacht, das ist sogar...
Und dann,
ich kann mir doch irgendwann mal ein Smartphone leisten.
Ja, und vor allen Dingen dann kann ich, habe ich auch, warum sollte ich mir dann noch Papier kaufen, wenn ich das einfach auf mein Kindle kaufen kann? Da bleibt dann halt noch das DRM übrig und das kann man ja immer noch hacken.
Nein, das ist schwierig, ja.
Nein, das ist nicht schwierig.
Ach so, beim Kindle, ja stimmt, beim Kindle ist nicht schwierig, ja.
Ich habe da ein schönes Blog gesehen, wo schön aufgelistet ist, wie man da dieses DRM runterkriegt und dann bin ich auch sicher davor, dass
das... Ist ein bisschen so wie die New York Times Paywall, ha?
Ja, so ungefähr. Es ist halt, ich will jetzt ja nicht irgendwie die Sachen da klauen und weiterverbreiten, sondern es ist eher so, ich habe Angst, dass Amazon mir irgendwann meine Bibliothek auf meinem Kindle weglöscht. Einfach mal so, weil sie es können. Und so kann man dann halt die Sachen einfach mal zwischenspeichern und backuppen, beziehungsweise auch auf anderen E-Book-Readern lesen, falls man da mal wechseln sollte oder so. Ich meine, das ist immer so Sachen mit der Kompatibilität. Beim Kindle ist es jetzt Gott sei Dank relativ gut. Es gibt für jedes Device quasi gibt es momentan eine Kindle-App, also fürs iPhone, für Android, fürs iPad. Mehr gibt's ja eh nicht. Also die anderen Tablets, das ist ja so eher zum Lachen als eher zum Weinen.
Warte mal, irgendwas war da doch, dass es irgendwie nicht ging auf dem iPad?
Nein, das geht schon. Es ist Apple hat Amazon dazu gezwungen, die Store-Funktion rauszuschmeißen.
Ja, genau, so war es. Und deshalb hat
weil Amazon theoretisch hätte über die In-App-Purchases über Apple
das abwickeln müssen und hätte da Prozente abgeben müssen an Apple und das wollten sie nicht und deshalb hat Amazon sich was ganz Lustiges einfallen lassen. Die haben einfach einen Store in HTML5 geschrieben.
Mhm.
So dass man auf seinem iPad jetzt direkt bei Amazon Kindle E-Books kaufen kann über den Webbrowser.
Konnte man das nicht schon immer?
Keine Ahnung, aber es ist halt jetzt so quasi eine komplette App geschrieben in HTML5.
Mhm. Ja, das ist halt ganz schick. Also
fürs iPad.
Du kannst halt gut damit lesen mit dem Gerät und wie gesagt, das ist relativ cross-Plattform.
Ja.
Von daher... Wenn das dann so, das könnte dann zum Beispiel auch so das PDF-Problem beheben, wenn dann so die lieben Dozenten PDFs rumschicken, muss ich mir die nicht immer alle ausdrucken.
Hm. Ja, mit PDFs umgehen ist immer ziemlich blöd mit kleinen Bildschirmen und so.
Ja, es ist halt dann die Frage, ob sie das irgendwann noch besser hinkriegen, aber so. Wie gesagt, ich würde mir jetzt auch keinen Kindle kaufen, weil er einfach noch zu teuer ist und wie gesagt, es ist ein neuer im Anmarsch.
Ist noch nicht leistungsfähig genug. Aber ich kann mir vorstellen, dass die schon ziemlich günstig werden. Was dann richtig genial wäre, wenn die Bibliotheken tatsächlich mal auf den Trip kämen, dass wirklich massiv Bücher digitalisiert werden würden. Jo. Sinnvoll digitalisiert werden würden.
So, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass das mit den E-Books doch noch was wird. Weil mittlerweile ist die Technik da, dass man die einfach gut benutzen kann.
Ja, ich schätze, irgendwann wird sowas werden. Das ist die Frage, wann. Also, da werden halt Potenziale verschenkt.
Ja.
Technik überholt sich da. Also, es ist ganz interessant. Ganz lustige Anachronismen bilden sich da.
Mhm.
Dass man ohne weiteres E-Books kaufen kann, aber nicht ausleihen und so weiter. Oder Bibliotheken da irgendwie... Die eine Institution verbleibt noch irgendwie im letzten Jahrhundert und die andere ist schon im übernächsten. Ne?
Tja.
Egal.
Naja.
Reden wir ein bisschen über Religion. Wo wir es gerade so mit Anachronismen haben.
Möchten Sie mit uns über Gott reden?
Ja, so wurde ich mal angequatscht.
Ja. Haben die schon mal bei dir geklingelt?
Nein, da war ich in England und saß da... nichts ahnend auf einer Parkbank, hab aufs Meer rausgeguckt und plötzlich haben mich so zwei Damen angequatscht und haben gemeint, sie wollten mit mir über Gott diskutieren.
Über wen?
Und dann haben sie mich gefragt, ob ich irgendwie so das ganze Leid in der Welt nicht scheiße fände und ob ich die Terroristen nicht scheiße fände und
keine Ahnung, ich das überhaupt alles. Die nicht persönlich.
Ich hab halt so gesagt, nein. Und den Terrorismus finden sie nicht schlimm. Nö, weil so zu allem, weil er hat halt irgendwie so plakative Dinge da so aufgezählt, die man alle, die jeder scheiße findet, keine Ahnung.
Wollen Sie nicht auch verhindern, dass viele Babyrobben sterben?
Ja, so ungefähr. Und ich habe halt so immer gesagt, nein, nein. Und dann hat sie irgendwann aufgegeben und hat mir dann so ein, ja, please show me which, warte mal, wie das? Sie hat mir dann so Prospekte hingehalten und hat mich gefragt, welche meine Sprache wäre.
Latein. Ach, habt ihr nicht? Ach, schade. Ja.
Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, Mädels, ich will jetzt nicht weiter diskutieren. Ihr könnt jetzt gern wieder alleine diskutieren. Und ja, die kam ja auf so mich zu. Ja, ich habe hier gerade eine schwerwiegende Diskussion mit meiner Freundin und wir würden sie ja da gerne mal zu was befragen und so. Ja.
Wow, das klingt,
oh mein Gott, Verrückte.
Wow, das klingt gar nicht abgesprochen.
Ja. Und so viel zu Zeugen Jehovas. Eigentlich wollte ich ja jetzt mehr so gar nicht so in die...
Nicht in die Zeugen Jehova-Ecke, ne?
Nee.
Sondern?
Gar nicht irgendwie. Ich dachte, wir spielen jetzt noch das Video und dann gehen wir heim.
Ja, ich dachte, du sagst jetzt noch was zum Video.
Ach so, ja. Gestern auf Tumblr gesehen, Video, in dem jemand über die lustigen Seiten der Bibel darstellt. Mhm. Es ist auf Englisch und er zitiert Bibelstellen. Wenn man sich das Video anguckt, dann steht auch jeweils, also es gibt nicht viel zu sehen, es sind einfach nur zwei Strichmännchen, die sich unterhalten. Mhm. Und es werden dann jeweils noch eingeblendet, welche Stelle er gerade zitiert. Und er liest dem einen halt verschiedene Stellen vor und der andere reagiert darauf. Und wenn man dieses hört, dann lächelt er, weil er sich freut. Das Gott ist die Liebe und sowas. Und dann freut sich der andere. Und ja, dann kommen auch die etwas interessanteren Stellen, wie alle Ungläubigen sollen brennen, brennen, brennen und so. Und ja.
Den Rest hört man dann ja.
Die Reaktion des anderen kann man sich dann anhören.
Genau.
Ist ganz lustig.
Gut. Dann haben wir uns auch wieder an unsere Zeit einigermaßen gehalten. Wir haben jetzt so anderthalb Stunden, finde ich, ist eine gute Zeit.
Oder? Ja.
Ja.
Gut.
Dann
sehen wir beide uns nächste Woche.
Genau. Dann, wie immer, Shownotes gibt es im Blog auf tz.org. Da gibt es auch den Flatter-Button und auch den Facebook-Like-Button. Dürft ihr gerne alles klicken. Ja, und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
I was reading the Bible last night.
That's great.
I read some interesting passages.
Oh, let me guess, you're going to read something that sounds unkind or violent.
Love one another. As I have loved you, so you must love one another. Do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Let us love one another, for love comes from God. A priest's daughter who loses her honor by committing fornication and thereby dishonors her father also shall be burned to death.
Out of context! That's not what
you're
it means!
You're leaving out the important part
of
that!
You twisted the meaning of that!
Anyone who blasphemes the name of the Lord must be put to death. The entire assembly must stone him.
What about the historical
context? You're leaving
context.
Out the important parts
why
of that.
Do you have to
That's
take
for a
one
different
verse
time
on its own.
And a different culture.
I will release wild animals that will kill your children and destroy your
hold
cattle.
Hold on, hold on. I know what you're trying to do, but that's not actually God speaking there. Look, the Bible was written by fallible
hold
human
on,
beings.
Hold on, No. It's Yahweh. From verse 13 of that chapter, it's Yahweh speaking in the first person.
Oh, yeah? Well, you must have taken it out of context.
Come on, look at the surrounding
you're
history.
You're just picking and choosing
within
to
the
suit your own agenda.
In.
God is love.
Right,
so you're not concerned about knowing the context of
that
passage?
No, that's
passage.
Fine.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him. And Joshua took all of the cities thereof, and they smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed all the souls that were therein. He left none remaining.
Look, you don't know the correct context of that.
Oh, the context. Well, Joshua had been Moses' apprentice and, in fact, commanded the first battle after the Exodus against the Amalekites in Rephidim. Having successfully spied upon Canaan, he was rewarded by God for his faith, and was given divine assistance in slaughtering city after city in a lengthy invasion of the region known as the Promised Land.
No, look, hold on. That is not the correct context. The context was God's overall plan for humanity. He had to protect the lineage of Jesus.
What, so omnipotent God couldn't come up with any other way to do it than with Iron Age barbarity and piles of dead children?
The correct context is one in which killing children was okay, okay? That's the correct context. You're not a theologian. You can't understand this kind of thing.
No, come on. Actually,
it's out of context.
I can do all things through Christ, which strengtheneth me.
Hmm.
Now, O Lord God, you are God, and your words are truth.
Hmm.
O Lord, you have deceived me, and I was deceived.
What? Hang on. Just go back one again.
Now, O Lord God, you are God, and your words are truth.
Right, and the next one?
O Lord, you have deceived me, and I was deceived.
Mm. Okay, that first one, that's okay. But the second one about God deceiving someone, that's obviously completely taken out of context.
You're just
leaving out the
important parts of that.
Because of the suffering that your enemy will inflict on you during the siege, you will eat the fruit of the womb, the flesh of the sons and daughters the Lord your God has given you.
Context!
Why out of context?
It certainly is taken out of context. But in what context is it okay for an infinitely powerful being to threaten puny, petrified humans that they'll be forced to eat their own children?
Well, there must be a context in which making a threat like that is the epitome of kindness, generosity, and love. Or else Yahweh wouldn't have done it, would he? And whatever the context is, you definitely took that verse out of it.
Well, look, how do we know whether or not a passage from the Bible has been taken out of context?
Well, obviously, if it sounds horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, or disgusting, it's been taken out of context. Otherwise, it's okay.
Well, look, I have to disagree with you on that. I think that if a scriptural verse sounds horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, or disgusting, then it probably is horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, and disgusting.
What? That makes no sense at all! This is holy scripture we're talking about!
Well, how about this verse? But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them. Boiling fluid will be poured down onto their heads, whereby that which is in their bellies and their skins too will be melted. And for them are hooked rods of iron. Whenever in their anguish they will go forth from thence, they are driven back therein, and it is said unto them, taste the doom of burning.
That's just not out of context.
Sorry, that one was from the Quran.
That's a made-up book. God didn't write that book.
Evil God?
Despicable.
Yeah, I know, right? What about this one, too? When I sharpen my flashing sword and my hand grasps it in judgment, I will take vengeance on my adversaries and repay those who hate me. I will make my arrows drunk with blood, while my sword devours flesh, the blood of the slain and the captives, the heads of the enemy leaders.
That is morally repugnant.
That book should be banned.
May anyone take that seriously?
No. That's Yahweh speaking in the Bible.
That's obviously completely taken out of context.
You can't understand that unless you see the context
it was written in.
Well, what about the bit in the Bible where Yahweh sends fire from heaven to burn 102 men to death?
That's not understand the Bible.
Right. And the command to kill non-believing family members?
You're leaving out Holy Spirit parts of that.
What about the bit where God helps David kill a Philistine whose head he then cuts off and walks around with for a while?
What about
where God's holy angel kills 185,000 people in one night? Children being killed by bears sent by Yahweh?
Come on,
that's not
God giving out rewards for stabbing a foreign woman through the guts with a javelin?
You can't understand that.